Die Bombardierung von Dresden. Letzte Woche jährte sich zum 75. Mal die Bombardierung der Stadt Dresden aus der Luft durch Einheiten der britischen und der US-Luftwaffen. Damit einher geht fast ebenso lang eine heftige Kontroverse darüber, ob diese Bombardierung legitim gewesen ist. Es gibt sogar Stimmen, und zwar nicht nur unter Alt- und Neonazis, die diese Luftbombardierung sogar als Kriegsverbrechen bezeichnen. Die Argumente sind leidlich gut bekannt, ich werde sie hier also nur knapp anreißen. Der Krieg war fast schon vorbei. In Dresden waren keine kriegswichtigen Ziele. Es sind im Wesentlichen Zivilisten getroffen worden. Und der Luftkrieg ist an sich schon eine Art unerlaubte Kriegsführung. Dann also der Reihe nach. Ja, der Krieg war fast schon vorbei und natürlich gibt es in der Geschichte zahlreiche Beispiele, wo eine Seite einfach die Kampfhandlungen einstellt und sagt, so, das war jetzt genug. Das wird auch der Kriegsgegner so einsehen und zur Vernunft kommen. Entschuldigung, wieder mal eine sarkastische Einlage. Das deutsche Regime und das deutsche Volk haben glasklar gezeigt und das auch noch laut gesagt, dass sie den sogenannten totalen Krieg wollten und zu führen gedacht haben. Und natürlich auch so geführt haben. Selbst nach Hitlers Selbstmord gab es noch tagelang Kampfhandlungen. Das ist Nibelungentreue über den Tod hinaus. Daher kann man keine moralische oder sonstige Verpflichtung der Nationen der Anti-Hitler-Koalition postulieren, den Krieg vorzeitig für gewonnen zu erklären und die Kampfhandlungen einseitig einzustellen, oder sie wenigstens mit angezogener Handbremse zu führen. Wie kommt man überhaupt zu einer solchen Forderung? Wer entscheidet eigentlich, welche Ziele kriegswichtig und folglich legitim sind und welche nicht? Dürfen das die Betroffenen selber, in diesem Fall also Hitler und seine Schergen, entscheiden, oder hat der Kriegsgegner vielleicht auch ein Mitspracherecht? Und ein simples Gedankenexperiment. 1939 hat die Luftwaffe die Altstadt von Warschau aus der Luft bombardiert und in Schutt und Asche gelegt. Angenommen, die polnische Regierung hätte Hermann Göring gesagt, Warschau ist kein legitimes Kriegsziel, lass die Finger davon. Hätte er oder sein Chef das akzeptiert und respektiert? Ich denke, die Frage beantwortet sich selbst. Aber hören wir zu der Frage vielleicht einfach die Handelskammer von Dresden. Nach den Angaben der Dresdner Industrienhandelskammer von 1941 war die Stadt einer der ersten Industriestandorte des Reiches. Bis 1944 war die Mehrzahl der Betriebe fast vollständig auf Rüstung umgestellt. Nach Angaben der US-Luftwaffe waren im Februar 1945 mindestens 110 Fabriken und Unternehmen in Dresden ansässig, die legitime militärische Ziele darstellten. 50.000 Arbeiter haben allein die Rüstungsindustrie beschäftigt. Das Hauptstaatsarchiv Dresden zeigt die wirtschaftliche Bedeutung und Produktivität des intakten Großraums. Es nennt 44 Betriebe des Geld-, Bank- und Versicherungswesens, 29 Maschinenbauwerke, 13 auf Elektrotechnik und Gerätebau spezialisierte Industriebetriebe, 12 Betriebe der Lebens- und Genussmittelindustrie, vorwiegend der Zigarettenindustrie, 6 feinmechanische und optische Industriebetriebe sowie weitere Werke, die bis dahin weitgehend auf die Kriegswirtschaft umgestellt und unzerstört waren. zivile Opfer? Sicher doch. Im Zweiten Weltkrieg sind deutlich mehr zivile Opfer zu beklagen gewesen als Soldaten, die im Kampf fielen. Allein in der Sowjetunion gab es 14 Millionen tote Zivilisten. In China waren es 10 Millionen. Deutschland hatte etwas mehr als 1 Million zivile Todesopfer, wohingegen mehr als 5 Millionen im Kampf gefallen sind. Die Holocaust-Opfer sind in diesen Zahlen nicht einmal mit enthalten, sie kommen hinzu. Man kann also durchaus feststellen, dass zivile Kriegsopfer schlecht sind. Man vermeidet sie wohl am besten, indem man keine räuberischen Angriffskriege führt. Und was den Luftkrieg an sich betrifft, so war die damals zuständige Haager Landkriegsordnung von 1907 ein wenig unklar. Luftangriffe werden als solche nicht erwähnt, aber es gab eine Bestimmung, nach der unverteidigte Städte oder Orte nicht angegriffen werden dürften. Damit sind eigentlich sogenannte offene Städte gemeint, die von den Streitkräften der einen Kriegspartei verlassen wurden und die als Stadt schon vorab kapituliert haben. Die Wehrmacht war aber am 13. Februar 1945 in Dresden noch präsent, hatte auch Flakkanonen und Kampfflieger, mit denen man die Stadt durchaus verteidigen wollte. Im Übrigen sei erwähnt, dass in Deutschland die Sensibilität für dieses Thema erst 1942 stark aufgekommen war, nachdem man unverhofft auf der falschen Seite der Luftkriegsführung gelandet war. Zuvor, als Coventry und London, Rotterdam und Warschau aus der Luft bombardiert worden sind, hatte man diese Problematik nicht ganz so klar gesehen. Das Ganze steht im Zeichen des historischen Revisionismus und der Relativierung der Nazi-Verbrechen. Beim Historikerstreit ging es damals darum, dass das sowjetische Gulag-System ursprünglicher gewesen sei, was das auch immer heißen soll, als das deutsche KZ-System. Die Nazis hätten quasi aus berechtigter Angst vor einer asiatischen Tat, und wieder einmal, was soll das heißen und wie kommt man überhaupt auf so krause Formulierungen, dann selbst in einer Art vorweggenommene Notwehr eine asiatische Tat begangen. Was auch noch den weiteren Vorteil mit sich bringt, dass der Holocaust dann logischerweise keine deutsche Tat mehr gewesen sein kann, sondern driftet irgendwie ins Fernöstliche ab. Wie wenn etwa mongolischen Ziegenhirten die europäischen Juden ermordet hätten oder so. Der Historiker Andreas Hilgruber hat damals in den 80er Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Zweierlei Untergang – Die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums«. Schon der Titel selbst entfaltet eine enorme Suggestivkraft. Die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg und der Holocaust werden als gleichwertige Untergänge dargestellt. Zwei schlimme Dinge also, die gern hätten unterbleiben können. Außerdem klingt Ende ziemlich passiv. Nicht etwa, dass jemand was gemacht hätte, es ist halt so passiert. In dem Wort liegt etwas Zwangsläufiges, Naturgesetzliches. Eine Zerschlagung muss jemand bewusst und gezielt gemacht haben. Irgendein schlimmer Finger hat also das Deutsche Reich zerschlagen, während die europäischen Juden quasi von alleine durch die Schornsteine der Krematorien von Auschwitz gepustet worden sind. In seinem Buch hat Hilgruber auch den feinen Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik zwar nicht erfunden, diese Debatte gab es durchaus früher, und sowohl Kant als auch Max Weber haben hierzu Interessantes geschrieben, aber auf jeden Fall erst richtig populär gemacht. Die Gesinnungsethik ist ein Typ moralischer Theorien, der Handlungen nach der Handlungsabsicht und der Realisierung eigener Werte und Prinzipien bewertet, und zwar ungeachtet der nach der erfolgten Handlung eingetretenen Handlungsfolgen. Dies macht den Weg frei, zu sagen, eine bestimmte Handlung, sagen wir zum Beispiel der deutsche Widerstand gegen Hitler, sei ganz nett gemeint, aber völlig irregeleitet und objektiv schädlich. Sinnstiftend, eine beliebte neokonservative Historikervokabel, verklärt Hilgrüber den verzweifelten Abwehrkampf um die Bewahrung der Eigenständigkeit der Großmachtstellung des Deutschen Reiches, das nach dem Willen der Alliierten zertrümmert werden sollte, zu patriotischer Notwehr. Er bewundert das schützende militärische Bollwerk im deutschen Osten, würdigt die verantwortungsethische Position der Befehlshaber, Landräte und Bürgermeister, auch jener Hoheitsträger der NSDAP, die sich in der Not bewährten und die belgischen, holländischen und skandinavischen SS-Kontingente, in deren Fronteinsatz sich angeblich die europäische Konzeption der SS spiegelte. Natürlich verteidigt niemand die Flucht und Vertreibung deutscher Zivilisten aus dem Osten oder die Massenvergewaltigungen der Rotarmisten in Berlin, obwohl manche im linken Lager sie abstreiten. Aber wenn man sagt, wie Hilgrüber oder sein Mitstreiter Ernst Nolte das getan haben, dass diese Übel vor Augen die Verteidigung des Naziregimes um jeden Preis ethisch gerechtfertigt und sogar verantwortungsbewusst war, sagt etwas geradezu Groteskes. Wer eine solche Position einnimmt, hat schon seine eigene Gesinnung offenbart, und sie ist zumindest eine faschismus-apologetische, wenn nicht sogar schlimmer. Wer nicht für die nationalsozialistische Willkür und Gewaltherrschaft ist, wird diese auch und gerade im Hinblick auf die Verantwortung für menschliche Schicksale so schnell wie nur irgend möglich beendet sehen wollen. In DKP-Kreisen früher, wie das heute ist, weiß ich nicht, war es auch üblich, die Bombardierung von Dresden stark zu verurteilen. Das lag vielleicht auch zum Teil daran, dass ihre eigenen Genossen in der DDR inzwischen die damaligen Regenten von Dresden waren. Vermutlich aber lag es mehr daran, dass man verzweifelt nach einer Keule suchte, womit man die verhassten Westalliierten prügeln konnte, ohne dass sie gleichzeitig die geliebte Sowjetunion mittraf. Schließlich wollte man auch gerne ein Gegengewicht anführen können, um von den zahlreichen Kriegsverbrechen der Sowjetunion, neben den gerade erwähnten Massenvertreibungen und Vergewaltigungen, seien hier auch das Massaker an 4.400 polnischen Kriegsgefangenen in Katyn, Weißrussland, und die systematische Misshandlung und Ermordung deutscher Kriegsgefangenen erwähnt, ein Stück weit abzulenken. Dabei können sich die Russen in Sachen Dresden nicht völlig schuldlos geben. Wie der britische Historiker Sinclair Mackay richtig feststellte, hat Stalin damals sogar die Bombardierung Dresdens ausdrücklich verlangt, um die Verlegung deutscher Truppen durch die Stadt nach Osten zu behindern, was ja auch gelang, da die Bahnverbindungen gekappt wurden. Der Dresdner Historiker Johannes Schütz warnt nunmehr vor einer Instrumentalisierung des Opfermythos Dresden durch die AfD. Bereits nach dem alliierten Bombenangriff auf die Stadt vor 75 Jahren haben die Nationalsozialisten und ihr Propagandaminister Joseph Goebbels sofort angefangen, die Opferzahlen von Dresden hochzurechnen, sagte der Lehrbeauftragte an der Professor für neueste Geschichte an der Technischen Universität Dresden, dem Tagesspiegel. Die Rede sei damals von 250.000 Toten gewesen. Tatsächlich starben bei den Luftangriffen bis zu 25.000 Menschen in Dresden. Die AfD versucht nun, die alte Erzählung von weit höheren Opferzahlen wieder aufzuwärmen und den Opfermythos wieder zu beleben, sagte Schütz. Der Historiker verwies darauf, dass es auch in anderen Städten hohe Opferzahlen gegeben habe. So seien etwa in Hamburg 35.000 Menschen innerhalb von 2 Tagen gestorben. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Bombardierung von Dresden für die Betroffenen eine menschliche Tragödie war. Allerdings kann niemand verlangen, dass die verhängnisvolle Entscheidung, sich in die Hände der Nazis zu begeben, den Holocaust zu begehen und den Zweiten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, gänzlich ohne unangenehme Folgen für das damalige deutsche Volk bleiben musste.